Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Ganz herzlich willkommen im Literaturhaus Berlin. Mein Name ist Dorothea Westphal und ich freue mich, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind und ich freue mich sehr auf meine Gäste heute Abend. Im Mittelpunkt des Abends steht allerdings eine Frau, die wir hier nicht begrüßen können. Es ist Annette von Droste-Hülshoff, eine der bedeutendsten deutschsprachigen Dichterinnen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sie gelebt, stammte aus altem westfälischen Adel. Und sie hat Balladen geschrieben wie Der Knabe im Moor oder Erzählungen wie die Judenbuche, die viele von Ihnen wahrscheinlich aus der Schule kennen. Ja, und warum steht sie im Mittelpunkt? Weil in der letzten Zeit zwei Romane erschienen sind, in denen es eben um die Schriftstellerin, um die Droste geht. Wir werden darüber sprechen, was Zsuzsa Bank und Karin Duwe daran gereizt hat, sich nun literarisch mit der Dichterin zu befassen. Zsuzsa Bank ist hier mit ihrem Roman Schlafen werden wir später. Ihr Romandebüt von 2002 hieß Der Schwimmer, wurde mehrfach preisgekrönt. Und ein weiterer Roman und Erzählungen sind außerdem von ihr erschienen, zuletzt die Erzählung Weihnachtshaus. Auch Karin Duwe hat für ihr vielfältiges Werk verschiedene Preise bekommen. Ihr erster Roman mit dem Titel Regenroman 1999 war gleich ein großer Erfolg. Und danach hat sie neben weiteren Romanen auch Kinderbücher geschrieben, aber auch das Sachbuch Anständig Essen, ein Selbstversuch. Und ihr neuer Roman heißt Fräulein Nettes kurzer Sommer. Und da die Veranstaltung unter dem Motto steht, Literatur trifft Wissenschaft, ist auch der Droste-Forscher und Literaturwissenschaftler Jochen Grüwatsch zu Gast. Er ist der Leiter der Droste-Forschungsstelle der Literaturkommission von Westfalen. Herr Grüwatsch, gleich an Sie die Frage. Hat Sie das überrascht, dass sich Autorinnen mit einer berühmten Vorgängerin befassen, deren Porträt zwar bis 2001 den 20-Mark-Schein zierte, die aber ansonsten ja doch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist?
Nein, das hat mich nicht überrascht, denn es ist sozusagen auch eine Welle, kann man fast sagen, die sich im Moment gerade auf dem Prosamarkt hier, die sichtbar ist. Also es gibt noch weitere Romane, auch schon seit einiger Zeit, die sich mit Droste beschäftigen. Und das hat natürlich auch schon eine Tradition. Also es gibt schon im 20. Jahrhundert einige Romane. Es gibt aber auch, und das muss man vielleicht auch dazu sagen, gerade im Bereich der modernen Gegenwartslyrik auch eine starke Auseinandersetzung mit Annette von Droste-Hülshoff in aktuellen Texten, in Gedichtbänden von gerade jungen Autorinnen und Autoren, die eben das Genre der Lyrik, in dem sich Droste ja auch in der Hauptsache bewegt hat, eben auch bearbeiten.
Frau Bank und Frau Duwe, es gibt ein Gedicht von Sarah Kirsch, der Droste würde ich gerne Wasser reichen. Das ist eine Art fiktive Begegnung des lyrischen Ichs mit der Droste. Hatten Sie beide, als Sie sich mit der Droste literarisch angefangen haben zu befassen, auch so eine Begegnung im Sinn oder was war es, Frau Duwe?
Ja, ich war sehr ignorant. Ich kannte ganz wenig von Annette von Droste-Hülshoff. Was Sie genannt haben, die Judenbuche und den Knaben im Moor natürlich und so ein bisschen Balladen. Ich bin über die Biografie dahin gekommen und deswegen wundert mich also diese Häufung eben auch, weil ich das halt nicht so miterlebt habe, dass das von allen Seiten kommt, sondern bei mir war es wirklich zufällig, dass ich in einem anderen Buch darauf gestoßen bin, dass die in der Biografie so ein schreckliches Erlebnis gehabt hat. Und das fand ich erzählenswert. Den Zugang zu Annette von Droste-Hülshoff selber, den habe ich erst beim Schreiben dann bekommen.
Über das schreckliche Erlebnis sprechen wir gleich. Das ist dieser kurze Sommer, also eine besondere Episode im Leben der Droste-Hülshoff, der für ihr weiteres Leben auch sehr entscheidend war. Ja, Frau Bank, wie war das bei Ihnen? Was hat Sie gereizt, sich literarisch mit Annette von Droste-Hülshoff auseinanderzusetzen?
Also ich nehme mir sowas nicht konkret vor, um ehrlich zu sein. Also ich wache nicht morgens auf und sage mir dann so, jetzt schreibe ich einen Roman, in dem die Droste eine Rolle spielen wird. Erst ist meine Figur da und diese Johanna in meinem Roman ist eine Lehrerin, die nebenbei an ihrer Dissertation schreibt und ich bin über diese Figur Johanna eigentlich zur Droste gelangt.
Also denn sie schreibt ihre wenn ich nur kurz unterbrechen darf, Ihre Dissertation eben über die Droste bzw. das Naturverhältnis.
Genau, und zu Johanna passt Annette von Droste-Hülshoff. Ich konnte mir für sie kein anderes Thema vorstellen. Und das war erstmal so ein intuitiver Vorgang eigentlich. Und dann fing ich an, mich mit der Droste zu beschäftigen und wurde unendlich belohnt. Also ich bin dann auch wie meine Figur Johanna häufig nach Marbach gefahren, nach Meersburg, ein bisschen auf den Droste-Spuren unterwegs gewesen und fand jedes Mal, dass es die richtige Entscheidung gewesen war und konnte mich genauso versenken in die historisch-kritische Ausgabe und in ihre Gedichtzyklen, nochmal in die Judenbuche, dann in die Archive gehen und so weiter. Ich fand, es war für mich eine große Entdeckungsreise, die ich so weder geplant noch vermutet hatte.
Waren Sie auch bei Hein Grübert in der Droste-Forschung?
Das ist nicht der Fall gewesen. Also ich habe allerdings eine Frage gestellt bekommen, als der Roman gerade erschienen war, ob das der Fall gewesen sei, denn es wird ja auch von einem Droste-Mann an der Münsteraner Uni gesprochen. Man hatte nun vermutet, dass ich das eventuell gewesen sein konnte, aber ich war zwar bei Ihrer Lesung in Münster, aber wir haben uns sonst nicht gesehen.
Frau Bank, Sie haben Meersburg erwähnt, also Meersburg, da gibt es eben das Schloss, in dem die Droste sehr viel sich aufgehalten hat, nämlich bei ihrer Schwester und ihrem Schwager. Also in Meersburg waren Sie, Sie haben auch Marbach erwähnt, da werden Handschriften aufbewahrt. Was wiederum, Herr Grübert, ist dann in der Droste-Forschungsstelle zu finden? Was gibt es da zu sehen?
Also die Droste-Forschungsstelle in Münster, die existiert seit circa 40 Jahren, als man begonnen hat, eben die historisch-kritische Forschung und die historisch-kritische Ausgabe dann auf den Weg zu bringen. Es sind seit 1978 bis 2000 28 Bände ihres Werks mit also allen Texten und Kommentaren erschienen.
Auch die Briefe zum Beispiel.
Die Briefe, die bisher auch nur teilweise zugänglich waren, auch die Briefe an die Autorin, sind überhaupt erstmals in der Form zugänglich geworden und eben alle Textbände haben dann auch einen umfangreichen Erläuterungsteil. Also das heißt, der Zugang für den Nutzer ist dann natürlich nochmal erleichtert. Und das ist natürlich ein Mammutwerk. Wir haben von allen Handschriften Kopien. Mhm. Man hat alle Texte überhaupt neu ediert. Das ist also erstmal natürlich der wichtigste Punkt, dass man die Texte, gerade bei nachgelassenen Texten ist das natürlich wichtig. Sie hat, Annette von Droste-Hülshoff, eine ganze Reihe von Texten hinterlassen, die nicht abgeschlossen waren. Sie hat auch eben umfangreich Notizen, Manuskriptblätter hinterlassen, die Verschiedenstes beinhalten. Und all das ist ediert worden. Und das hat natürlich auch noch mal dazu beigetragen, dass der Zugang zu ihrem Werk ein anderer geworden ist. Es war natürlich der Punkt, ganz wichtig, das ist der Grundkonflikt im Leben dieser Autorin, das ambitionierte literarische Schreiben war eben absolut keine Selbstverständlichkeit. Und gerade im Adel hatte man sehr starke Vorbehalte. Das kommt ja auch in den Texten.
Das war mehr ein Zeitvertreib eigentlich, ne?
Das sollte eigentlich so sein. Das gehörte zum guten Ton, natürlich so ein paar schöne Verse zum Geburtstag des Großonkels zu machen. Das war eben das, was Droste auch getan hat, aber eben mit Widerwillen. Und sie wollte was ganz anderes. Und das hat sie sehr früh bereits deutlich gemacht.
Und das zeigen Sie ja auch, Frau Dove, in Ihrem Roman, dass sie eigentlich sich versucht hat, durchzusetzen gegen dieses Bild, was man hatte. Also eine adlige Dame, die durfte Gedichte schreiben zu bestimmten Anlässen, aber ihr eigentliches Dichten wurde nicht ernst genommen. In Ihrem Vorwort schreiben Sie, Sie haben sich streng an die Fakten gehalten und im Anhang finden sich Quellenangaben zu fast 200 Quellen. Wann sind Sie das erste Mal bei Herrn Grübert gewesen?
Leider kurz vor Schluss. Ich habe tatsächlich auch das Kunststück fertiggebracht, die historisch-kritische Ausgabe erst auch so Wochen vorher wahrzunehmen, dass es die gibt und habe also in Teilen eben diese Arbeit, die mir da auf dem Silbertablett serviert worden wäre, selber zusammengestoppelt.
Wie lange haben Sie da dran gearbeitet, an dieser Recherche?
Ich habe immer behauptet, 2,5 Jahre. Bei einer Lesung in Zürich sagte aber plötzlich die Veranstalterin, ach, das haben Sie uns doch vor 5 Jahren schon erzählt, dass Sie da dran sitzen. Also möglicherweise habe ich mir das ein bisschen schön geredet. Das war schon sehr viel Arbeit und sehr intensiv die letzten 2,5 Jahre. Ich weiß immer nie so genau, wann das anfängt, weil ich ursprünglich mich nur dafür interessiert hatte, was ist damals da eigentlich passiert, ohne die Idee für ein Buch noch im Kopf zu haben.
Herr Grüwert, darf sie eigentlich als Autorin Fräulein Nette sagen, auch wenn sie sich so streng an die Fakten hält?
Ja, natürlich darf sie das. Das ist natürlich ganz und gar erlaubt. Das würde vielleicht der Wissenschaftler natürlich nicht tun, aber das ist ja auch eine Autorin, die es macht. Und ich meine, Droste selbst hat ein kleines Stegreifstück geschrieben, 1817, 16 rum, also Familienleben in Hülshoff. Szenen auf Hülshoff heißt das. Und da gibt es diesen Vers, nenn mich Hexe und Kokette, aber nur nicht kleine Nette. Das hat sie also bereits im Alter von 17, 18 von sich gegeben. Aber dass man sie so genannt hat und dass sie auch ihre Briefe so unterschrieb, also nicht alle, aber die an enge Familienmitglieder, das ist natürlich so. Und insofern ist das eine gebräuchliche Anrede, die man natürlich in dem Roman verwenden kann, warum nicht?
Ja, ich wollte mich damit auch nicht anwanzen bei der armen Annette von Droste-Hülshoff. Ich gehe davon aus, dass die meistens tatsächlich so angesprochen haben, Fräulein Nette.
Karin Duwe, bei Ihnen ist es so, Sie haben ja also wirklich ganz viele Briefe gelesen und montieren das so, dass man das gar nicht merkt. Und das klingt ganz natürlich. Es ist eine moderne Sprache, aber es sind ja offenbar viele Zitate, die Sie verwenden. Wie haben Sie das gemacht? Also diesen Fluss zu schaffen sozusagen, dass es ganz natürlich klingt.
Ja, also die Aufgabe der Schriftstellerin ist ja dann ja nicht, es so wiederzugeben, wie diese Sprache tatsächlich auch gewesen sein könnte, sondern so, wie sich's angefühlt hat. Da war es mir eben schon wichtig, das Schöne dieser romantischen Sprache der Zeit damit reinzubringen, diese ganzen schönen Ausdrücke, aber auch inhaltlich da möglichst nah dran zu sein, was die damals wohl gesagt haben. Also habe ich immer geschaut, okay, das ist jetzt 1818, die Drostes kommen zu der ganzen Familie Grimm. Was ist jedem einzelnen Familienmitglied der Grimms, denn es sind ja 6 in Wirklichkeit, 5 Brüder und eine Schwester, was ist jedem einzelnen von dem in diesem Jahr und in dem davor passiert? Was ist bei Familie Hülshoff vorher passiert? Und dann schaue ich eben in Briefen, ruhig auch Briefe, die später geschrieben sind oder früher geschrieben sind, das muss nicht zeitlich genau sein, was haben die vielleicht in den Briefen einmal zu einem solchen Thema gesagt?
Bei Ihnen, Frau Bank, ist es anders. Da kommen ganz viele Zitate vor, aber nicht nur von Droste-Hülshoff, auch andere, aber eben auch viele von Droste-Hülshoff. Irgendwo habe ich gelesen, an 100 Stellen wird sie wohl erwähnt. Und da sind diese Zitate kenntlich gemacht, indem sie kursiv gedruckt sind, aber man weiß nicht, von wem sie sind. Also das ist nicht dazu genannt. Ich würde gerne über Ihren Roman sprechen. Es ist eben im Gegensatz zu Karin Duwes Roman kein historischer Roman, sondern Schlafen werden wir später, spielt heute, spielt in den Jahren, genauer gesagt von 2009 bis Juni 2012. Und in dieser Zeit schreiben sich die Freundinnen Johanna, die wir schon erwähnt haben, und die im Schwarzen Wald lebt, wie es heißt, und Martha, die in Frankfurt am Main lebt, schreiben sich Mails. Das ist ein ganz intensiver Mailwechsel, ganze 700 Seiten. Johanna, das haben wir schon gesagt, ist Dorfschullehrerin und schreibt eben auch an dieser Doktorarbeit. Und sie hat eine Trennung zu verarbeiten, eine Krebserkrankung. Und Martha wiederum ist Schriftstellerin und Mutter von 3 Kindern. Und die Beziehung geht gerade in die Brüche und sie kämpft ständig mit dieser Doppelbelastung. Und nun finden sich eingestreut immer wieder diese Zitate, unter anderem auch von der Lyrikerin Birgit Müller-Wieland, die Sie auch erwähnen, also der Sie danken im Nachwort. Ich habe mich gefragt, da sind 2 Freundinnen, die sich heute schreiben und die Droste mit dazu nehmen. Was war der Impuls dafür? War das so ein Briefwechsel sozusagen über die Jahrhunderte hinweg, der dadurch entstehen sollte?
Naja, beide Frauen sind Literaturliebhaberinnen, kann man sagen, Literaturkennerinnen auch. Beide haben die Literatur zu ihrem Beruf gemacht. Die eine als Lyrikerin, die gerade ihren ersten Band mit Erzählungen schreibt, die andere als Lehrerin für Deutsch, die nebenbei, so wie man das als Lehrerin nebenbei machen kann, eben an ihrer Promotion arbeitet. Beide sind, ja, haben diese Liebe zur Literatur und auch diese Kenntnis von Literatur und spielen sie einander zu. Also es ist wie ein eingewebtes Untergespräch, würde ich sagen. Es gibt verschiedene Ebenen, die erzählt werden in diesen Mails und Eine Ebene ist eben immer dieser Bezug zur Literatur. Also das ist nicht nur Annette von Droste-Hülshoff, nicht, dass es hier so als Mogelpackung durchgeht. Also es sind bestimmt, ja, ich würde mal sagen, 2, 3 Jahrhunderte Literatur, vor allen Dingen Lyrik. Also die Lyrik steht im Mittelpunkt, angefangen bei Matthias Claudius bis hin zu jungen, modernen Lyrikern wie Nadja Küchenmeister oder Lutz Seiler, die da auch zitiert werden. Und diese Zitate werden nicht vorangestellt, sie werden nur kursiviert, also kenntlich gemacht. Aber sie sind eigentlich eingewebt in die Sprache der beiden Frauen. Also sie unterstützen eine Gefühlslage, eine Stimmung. Das Zitat passt eigentlich immer in den erlebten Tag oder in die erlebte Nacht. Ich habe die Briefform gewählt, weil ich genau diesen hohen Ton der Emotionalität oder wie Sie es auch immer nennen wollen, bespielen wollte und benennen wollte. Und ich fand diese sehr intime Perspektive und auch diese intime Art, sich einander mitzuteilen, dieses hochpersönliche, hochsubjektive, hochemotionale, das hätte ich in keiner anderen Form erzählen können. Also das geht nur in dieser Dialogform und das geht auch, wie ich finde, nur in dieser Mitteilungsart von Briefen.
Lassen Sie uns bitte gleich etwas hören. Ich wollte Sie noch fragen, Herr Grüwatsch, bei dem Briefwechsel der Droste. Sie hat ja sehr viele Briefe geschrieben. Was fällt da auf oder findet man da in den Briefen eine andere Droste als in Ihrem Werk?
Ja, selbstverständlich. Ganz und gar, ich kann Ihnen allen nur empfehlen, die Briefe zu lesen. Das ist nicht ganz leicht, da einzusteigen. Der Unterschied ist natürlich frappierend. Also hier lernt man natürlich zum einen auch die Alltagsprobleme des Familienlebens zu der Zeit kennen. Das ist das eine, also ein sehr umfangreich geführter Familienbriefwechsel, das ist so der eine Schwerpunkt darin. Das andere, dieser Bereich des Briefwechsels, das betrifft dann die Freundschaftsbriefe, die Briefe an die enge Freundin Elise Rüdiger in den letzten 10 Jahren ihres Lebens vor allen Dingen und eben natürlich der intensive Briefwechsel mit Levin Schücking, der durchaus deutlich jüngere Freund über viele Lebensjahre, also der Sohn einer engen, auch Schriftstellerin, einer engen Freundin der Droste. Dieser Briefwechsel ist über Phasen nach diesem gemeinsamen Meersburger Aufenthalt dann äußerst intensiv und das dreht sich dann aber auch sehr um die gemeinsamen Erlebnisse und dann aber eben ganz intensiv auch um das Schreiben selbst.
Also ich habe so den Eindruck, Frau Bank, dass Sie da so ein Refugium, diese beiden Frauen sich so ein Refugium schaffen. Kann man das so sagen? Indem sie sich austauschen können über all das.
Völlig geschützter Raum,
ja,
so. In dem keine Bedrohung stattfindet. Also das ist das, was ich vorhin meinte mit alles darf gesagt werden, alles darf ausgesprochen werden. Man hat nichts zu befürchten. Also es gibt keine Maßregelung, es gibt keinen Verrat, es gibt, es ist ein geschützter Raum, in dem
lesen
man sich
Sie
so
uns was vor? Das sind 2 Mails, also jeweils eine von Johanna,
genau,
eine
es sind von 2 Mails, natürlich von Johanna beide, es sollte ja um die Droste gehen, also einmal ein kurzer Einblick in einen Meersburg-Ausflug und dann noch etwas aus dem kleinen Alltag als Lehrerin. 25. Juni 2009, 10.29 Uhr. Liebste Marti, nachdem ich gestern meine Taschen abgeworfen hatte, bin ich zum Friedhof, zur Lassberggruft, in der ein letztes Plätzchen für sie freigehalten wurde. Winzig, bescheiden, man könnte es fast übersehen, ohne Tand. Nur der geflügelte Barsch schwebt über ihr. Hier ist sie wieder Anna Elisabeth, als die sie getauft wurde, nicht Annette. Ich muss sehen, da liegt sie. Ich muss sehen, sie ist tot und begraben, weil ich es oft nicht glauben kann, wenn sie laut, lebendig in mir weiterspricht, ihre großen Worte in meine kleinen Sätze fallen lässt. Auch so eine Tote, die nicht tot sein kann. Zwischen Burg und Schloss hat man die Droste als Büste geklemmt, in den Schatten einer Linde. Der Königin der deutschen Dichtung gewidmet, steht darunter. Auf der Gedenktafel an der Burgmauer ist sie Deutschlands größte Dichterin. Ja, hör nur, die größte. Aber mir sagt man, über die Droste zu arbeiten sei Karrieregift. Tod katholisch, naturbesessen, unmodern. Hier hat sie geschrieben, ihrem Ende entgegengeatmet. Ist mir selber oft nicht deutlich, ob ich lebend, ob begraben. Den Apotheker vor der Haustür hinter der Burgbrücke, sehr nützlich für jemanden, der immer zu krank ist, dem das Schreiben von den Ärzten untersagt wird, zu aufwühlend, aufregend, viel zu anstrengend. Hier hat sie auf ihr weites Meer geschaut, hier ist sie gestorben. Jahr, Monat, Tag, Stunde des Ablebens, 1848, Mai, den 24. nachmittags von 2 bis 3 Uhr. Der verpflichtete Leichenschauer, Gebühr 6 Kreuzer. So ist es im Totenschein vermerkt. Mit nur 51 Jahren, nicht viel älter als wir, Marti. In 7 Jahren war die Droste 3-mal hier gewesen. September 1841 zum 1. Mal. Auf der Burg haus ich, am Berge, unter mir der blaue See. Fast 4 Wochen hatte sie dorthin gebraucht. So lange war sie mit Pausen unterwegs. Vom Rischhaus mit der Kutsche bis Bonn, mit dem Schiff den Rhein hinab bis Mannheim, mit der Bahn bis Freiburg, weiter mit der Kutsche nach Meersburg. Viel Zeit, um Gedanken nachzuhängen, Bilder aufzuspüren. Bei ihrem ersten Besuch blieb sie 9 Monate, beim zweiten dann 12, beim letzten 20. 20 Monate und wir kämpfen um ein verlängertes Wochenende. Düster und klamm ist die Burg. Trotz Kaminfeuern und Teppichen wird sie damals genauso düster und klamm gewesen sein, wie ein Kühlschrank. Selbst wenn höchster, heiß glühender Bodenseesommer war, durch den Möwen und Reiher nach Fischen jagten. So wie jetzt, wenige Schritte von mir entfernt. Ich muss schließen und zahlen. Der nächste lärmende Menschenstrom ist von der Fähre an den Kai geschwappt, drängt an die Kaffeetische. Ein Satz noch. Es liebt dich, Johanna. 7. September 2009, 6.51 Uhr. Liebe Martha, mein erster Schultag nach 6 Wochen Bett und Schreibtisch. Nach 6 langen, viel zu kurzen, freien, drosteversklavten Wochen. Wie sehr ich in meinem Leben feststecke, spüre ich am stärksten nach dieser Sommerzäsur, die mein Jahr zerschneidet. Spaltet in 2 Hälften. Ich rücke keine Klasse vor, kehre nur zurück an den Anfang, auf 0, auf Start. Die Schuldroste ruft, die kleingeschrumpfte, amputierte Billigschuldroste, Reklamheftdroste, Judenbuchendroste, Heidedroste, Cornelsen Verlag, Textauszugdroste, Moorknabendroste, in 3 Sätzen zusammenzufassen, in 4 Aussagen zu stanzen. Erstens Natur wichtig, zweitens krank sein wichtig, drittens Frau sein wichtig, viertens katholisch sein wichtig. War noch was? Gab es mehr? Deine Johanna. Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke.
Dankeschön. Das war ein Auszug aus dem Buch Schlafen werden wir später von Zsuzsa Bank. Und wir kommen jetzt zu Fräulein Nettes Kurzer Sommer von Karin Duwe. Da zeigt sich ein ganz überraschendes Bild von der Droste, Karin Duwe. Eigentlich hat man sie so, ja, ich habe mir sie auch immer so vorgestellt, muss ich ehrlich sagen, also kränklich, leidend. Dann wusste man ja, dass sie sehr kurzsichtig war, was sicherlich auch ihre Sicht der Welt sehr beeinträchtigt hat. Und hier kommt jetzt plötzlich eine Droste zum Vorschein. Sie beschreiben sie als sehr selbstbewusst, als temperamentvoll, als witzig, als widerständig, neugierig, lebendig und auch schon mal als ziemliche Nervensäge. Und ich habe mich gefragt, ob das für Sie selbst überraschend war, diese Droste zu entdecken.
Ja, aber ich hatte auch gar nicht diese Vorurteile, bin aber trotzdem davon ausgegangen, das ist jetzt ein Ritterfräulein auf der Wasserburg und der kränkelt die vor sich hin. Aber wir wissen ja alle, dass wir auch berühmte Dichterinnen eine Jugend haben. Und witzig ist die aber auch die ganze Zeit gewesen. Also da tut man ihr, glaube ich, bitter Unrecht. Ich hatte das auch so in Erinnerung, dass die Judenbuche so ein bisschen zäh war und was soll das eigentlich? Ich habe das, glaube ich, zu früh gelesen und Mein Tipp ist immer nochmal freiwillig lesen, die Judenbuche. Beim zweiten Mal macht es richtig
also
Spaß.
Also muss ich auch sagen, ich habe sie nämlich nochmal jetzt gelesen in dem Zusammenhang und fand es total spannend.
Ja, und das macht es auch die Freiwilligkeit. Die Pflicht ist ein einziger Schatten.
Frau Duwe, Sie konzentrieren sich auf eine Episode im Leben von Annette von Droste-Hülshoff. Da war sie 23. Das war eine Episode, die sie sehr beeinflusst hat, also für ihr späteres Leben auch. Vieles, so heißt es im Vorwort, darüber liegt im Dunkel, aber doch ist einiges bekannt. Es ging eigentlich um Liebesverstrickungen. Was war da los?
Kurz zusammengefasst, die hat immer die Sommer verbracht bei ihren gleichaltrigen Onkeln und Tanten in Bökerhof. Und dort kamen eben auch sehr interessante junge Männer zusammen. Und die Annette, die immer so ein bisschen so als unansehnlich, als zu frech oder jemand, die sich schlecht benehmen kann, galt, hat plötzlich in diesem Sommer 1820 ganz großen Erfolg bei den Männern gehabt, wobei man da jetzt gar nicht viel spekulieren muss. Es reichte ja auch schon, dass Männer sich an ihr interessiert zeigten. Die war halt dann eben wirklich spannend. Und dann hat es eben diese Verstrickung gegeben, dass es bei zwei Männern ein bisschen mehr wurde. Wie viel, weiß kein Mensch.
Die Forschung nicht.
Auch die Forschung nicht, gehe ich davon aus. Ja. Aber da so viel vernichtet wurde, lässt das ja auch schon wieder blicken, ne?
In der Tat, ja.
Ja, es ging aber darum, zwei Männer.
Also der eine ist Heinrich Straube, das war ein Kommilitone von dem einen der Onkel. Und bei
arm
dem,
und hässlich.
Das war das Problem. Ansonsten, das
nicht nur.
Naja, es war also von der Familie wurde das nicht nur nicht gern gesehen, sondern es ging einfach nicht. Es war unmöglich. Er passte einfach nicht. Und für sie aber passte er gut. Es war so eine Art Seelenverwandtschaft, die sich zwischen den beiden entwickelte und ergab. Und beide dichteten, beide interessierten sich für Natur und vor allen Dingen, sie konnten sich austauschen. Und er war einer der wenigen, der sie auch ernst nahm.
Ja, er war sozusagen aus ihrer Sicht jetzt ihr Entdecker. Vorher, die Familie fand das ja immer schön, wenn sie was für die Hochzeiten gemacht hat, Gelegenheitsgedichte. Aber in dem Moment, wo sie anfing, es ernst zu nehmen und eben richtig dichten wollte, hat die Familie abgebremst, gesagt, muss ja nicht sein. Und dann auch gleich, ist auch nicht so doll, was du da machst und spiel dich doch nicht so in den Vordergrund. Dieser Heinrich Straube war halt derjenige, der von allen als das neue Genie gehandelt wurde, der neue Goethe. Und genau diese Person sagt dann zu Annette, Mensch, das ist was, du bist begabt. Und da kann man sich vorstellen, also was das für das junge Mädchen bedeutet haben muss. Und was das aber eben auch für die anderen Tanten, die sich so eingefügt haben, die die Handarbeiten gemacht haben, die sich ständig verleugnet haben, die sich ein Korsett nach dem anderen angezogen haben, dass das ja nicht zu viel wird für die Männer. Was das für die bedeutet haben muss, dass jemand, der über alle Grenzen hinübergeht, plötzlich so einen Erfolg hat. Und die haben sie alle sehr, sehr übel genommen. Und als die ganze Sache dann irgendwie unglücklich ausging und durchaus auch mit Verschulden von Annette, also die hat auch kein ganz gutes Gewissen, da ist schon was mit beiden gelaufen, würde man heute sagen.
Aber das, was da unglücklich ausging, Herr Grüwatsch, das war so eine Art Intrige, ne? Gegen Sie.
Ja, also das Annette. Kann man mit dem Begriff Intrige, glaube ich, schon fassen. Es ist so, dass es darüber eben nur wenige Kenntnisse gibt. Es gibt auch nur in Abschrift überliefert den sogenannten Bekenntnisbrief von Dezember 1820. Den schreibt dann Annette von Droste-Hülshoff, nachdem dieses Ereignis im August stattgefunden hat. In Bökendorf schreibt sie an ihre sogar jüngere Tante Anna von Haxthausen, die aber auch, was sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, in dieses Intrigenspiel auch involviert war. Und stellt ihr diese Gefühlsverwirrung, diese Situation einer jungen Frau. Man muss sich ja vorstellen, also die jungen Damen, ja, die waren eben auch dann sehr froh, die Herren, die aus Göttingen dann anreisten, eben zu treffen, mit ihnen zu parlieren, zu sprechen etc., sich kennenzulernen und natürlich auch von mir aus den ein oder anderen engeren Kontakt zu knüpfen. Das ist sicherlich auch vollkommen nachvollziehbar. Dass es da Verwirrungen gegeben hat zwischen oder bei Annette von Droste-Hülshoff, was ihre eigene Gefühlslage angeht, das ist, glaube ich, unbestritten, das kann man nicht bestreiten. Aber ich glaube, wenn jeder in seinem eigenen Leben mal zurückdenkt, wird er bestimmt viele Situationen finden, wo Ähnliches passiert. Ich glaube, das ist eine völlig nachvollziehbare Situation, dass man seiner Gefühle zu bestimmten Zeiten nicht immer ganz sicher sein kann.
Aber hier war das doch eine ganz gemeine Sache. Ja, also die Familie wollte den Straube verhindern?
Nein, das war, glaube ich, nicht der Grund. Man wollte ihr eine Lektion erteilen. Okay. Also sie war eben durchaus, ja, später sagte Lassberg, ein entsetzlich gelehrtes Frauenzimmer. Sie war eben meiner Meinung nach, das natürlich rein spekulativ, intellektuell, also auch allen anderen weit überlegen und sicherlich eine Hochbegabung. Und das passte nicht in das nämlich aus Männersicht geprägte Bild. Und da sie offensichtlich auch charakterlich, das wird aus verschiedenen Briefzeugnissen deutlich, auch aus Selbstzeugnissen, dass sie über sich selbst retrospektiv so schreibt, also ich war damals sehr starkköpfig und solche Formulierungen, ja, hat man offensichtlich ja in der Familie der Haxthausens, also diese mütterliche Verwandtschaft im Ostwestfälischen, dann eine Intrige ersonnen, und zwar, wie erst viele Jahre später auch für Droste selbst deutlich wurde, unter Beteiligung eben auch Augusts, des Onkels, und Annas, der Tante, die übrigens später diesen Arnswald, der ihr den Hof machte, heiratete.
Also Arnswald war jetzt der Zweite.
Ja, darf ich das kurz zu Ende bringen? Also das ist mit Sicherheit motiviert gewesen dadurch, dass sie eben einfach eine andere Frau war, eine ganz andere Fähigkeiten mitbrachte und in anderer Weise sich verhielt, als es von einer Frau erwartet wurde. Und das hat man ihr von den Seiten der Männer, aber auch von den Seiten der weiblichen Familienmitglieder übel genommen. Daraus ist also eine Form von Intrige entstanden, sodass eben der aus Hannover angereiste August von Arnswald nun auch Avancen Droste gegenüber äußerte und sie eben eine Zeit etwas unentschlossen war. Und daraus haben sie nun konstruiert eine Verfehlung massiven Ausmaßes und haben also Arnswald und Straube gemeinsam einen Brief verfasst und Droste von diesem Moment an die Freundschaft gekündigt. Und in der Tat hat sie auch beide danach nie wieder gesehen.
Und was hat sie veranlasst, Frau Duwe, diese Episode jetzt in den Mittelpunkt zu stellen?
Weil die so ungeheuer gemein gewesen sind. Dieses Bösartige der Familie, die sich dann auch automatisch auf Seiten der Männer stellt. Also es geht auch um so eine Belanglosigkeit, wo heute jeder mit einem Schulterzucken das abtun würde. Annette sagt dann selbst einmal darüber, der Straube, den hatte ich so lieb, den hätte ich aufessen können, aber wenn der Arnswald mich nur berührte, das ging mir durch und durch. Also das waren schon diese beiden verschiedenen Arten von Liebe, die sie empfunden hat. Alle waren nachher am Ende unglücklich und ich halte es wirklich für eine Boshaftigkeit, wieder mit ihr umgegangen ist, dass ich auch irgendwie fand, ich muss mich da selber so ein bisschen drin abarbeiten. Ich kenne das auch.
Jetzt lassen wir uns was hören aus dem Roman, bitte.
Ja, das Unglück beginnt. Der schöne Arnswald reist an.
Der war schön und auch sehr fromm, ne?
Ja, sehr. Eine Mietkutsche rumpelte in einer Staubwolke durchs Westfälische. Stechfliegen peinigten Kutscher und Pferde. Im Wageninneren litt durchgerüttelt und völlig verschwitzt Wilhelm Grimm. Ihm war übel, da er gegen die Fahrtrichtung saß. Die Sonne briet ihn durch das Kutschenfenster hindurch und der feine Staub, der sich unerbittlich durch die Fugen drängte, verpasste ihm eine goldene Panade. Gegenüber saßen August von Haxthausen und der schöne Arnswald. Es ging über Steinhaufen und Wurzelstumpen, als wenn die Erde bebte. Wusstet ihr, dass Westfalen bei englischen Reiseschriftstellern als die schlimmste Gegend Europas gilt? Presste Arnswald zwischen den Zähnen hervor. Er hatte sich mehrere Lappen um den Kopf gewickelt, um einer Gehirnerschütterung vorzubeugen. Grimm nickte bitter und tupfte sich mit einem Taschentuch das Blut ab, das ihm aus der Nase tropfte. Westfalen war echt das Letzte. Elende Dörfer, räudige Köter, die hin und her schwankende Kutsche kläffend verfolgten, Verwachsene aller Art, die an fauligen Kartoffeln nagten und schmutzige Gasthöfe mit schwarzen Daumenabdrücken auf der Butter. Von den sogenannten Straßen mal ganz zu schweigen. Es gab keine Provinz mit einem ungünstigeren Terrain, was die Postwege betraf. Als es zur Abwechslung mal etwas ebener dahinging, nahmen August und Arnswald ihr Gesprächsthema von vor einer Stunde wieder auf, Straube und der Liebeswahn, in dem man sich anscheinend befand. Wilhelm seufzte, eine seltsam schiefe Gestalt dieser Heinrich Straube, außerdem maßlos überschätzt. »Das ist ihm nicht ernst, das kann ihm nicht ernst sein, er wird es nicht wagen«, sagte August. »Ich fürchte doch«, erwiderte Arnswald arrogant. »Warum sollte er nicht arrogant sein? Er war 22, Sohn eines Ministers aus altem thüringischen Adelsgeschlecht und von geradezu bestürzender Schönheit. Wenn er nicht gerade diesen Lappen trug, hatte er seine dichten, braunen Haare verwegen zur Seite drapiert und zudem verfügte er über zwei mandelförmige, melancholisch dreinblickende Augen. Direkt gesagt hat er es nicht, nicht einmal mir gegenüber, aber er trägt sich neuerdings mit dem Gedanken, das Adelsrecht seiner Vorfahren erneuern zu lassen. Als wenn es sonst keine Hindernisse gäbe, knurrte August. Es ist vermutlich sowieso Unfug, dass seiner Familie irgendein Titel zustünde, sagte Arnswald. Soviel ich weiß, hat Heinrichs Vater sein Geld in einer Lotterie gewonnen. Man stelle es sich vor, in der Lotterie. Und dann auch noch wieder bankrott gemacht. Aber der liebe Straube kann ja nichts dafür, rief August, nur wieder ganz Freund. Und wer weiß, was noch aus ihm wird. Wilhelm, sag du mal, was hältst du von Straube? Wilhelm Grimm zögerte. Wie viele Adlige verhielt sich Freund August demokratisch und gesellig, als gäbe es keine Standesunterschiede, erwartete aber auch, dass die Bürgerlichen sich ihrerseits bemühten, diese Unterschiede niemals zu vergessen. Als Bräutigam? Völlig indiskutabel, sagte Grimm, absurder Gedanke. Ja, ja, natürlich, keine Frage, erwiderte Freund August beruhigt. Allerdings bin ich mir mehr als sicher, dass Straube es in nicht allzu ferner Zeit zu Ruhm und Ansehen bringen wird. Er lacht zu viel, sagte Grimm. Straube lacht entschieden zu viel. Was? August wandte ihm das linke Ohr zu. Straube lacht zu viel. Straube lacht zu viel? Na, hör mal, du redest vom wahrscheinlich größten Dichter Deutschlands, Arnswald. Was sagst du? Findest du, dass Straube zu viel lacht? Er lacht tatsächlich ziemlich oft, sagte Arnswald und schüttelte sich das lose Ende des Lappens aus dem Gesicht. Na, es kann ja nicht jeder so trübsinnig wie ihr daherkommen, erwiderte August. Nun rüttelte es wieder so stark, dass sie nicht mehr reden konnten. Wilhelm Grimm sah aus dem Fenster. Die Landschaft war deprimierend. Wiesen, Wiesen, Wiesen. Es musste Stunden her sein, dass sie in einem einsamen Gehöft vorbeigekommen waren. Und mehr als einen halben Tag, dass sie eines dieser unbeschreiblich schmutzigen Dörfer passiert hatten. Windschiefe Hütten, die kaum noch menschlichen Behausungen glichen, bessere Schweinekoben allenfalls, ein einziges Fenster, Löcher im Dach und jeden Moment drohte die ganze Pracht einzustürzen. »Ich bin sicher, dass Nette an allem schuld ist«, sagte August.
Danke. Fräulein Nettes kurzer Sommer heißt der Roman von Karin Duwe, dem wir ein Bild von Annette von Droste-Hülshoff bekommen. Mich hat es wirklich überrascht. Was ich auch sehr interessant finde, es ist ja auch ein Zeitbild, was Sie da zeichnen. Man hat es ja eben gehört, es wird alles sehr präsent, dieses in der Kutsche sitzen, die Umstände. Zum Beispiel, wie Sie auch, was ich sehr, sehr schön beschrieben finde, dieses Umherreisen von einem Familientreffen zum anderen. Also das muss ja auch für Annette, man war praktisch den Verwandten, den vielen Verwandten verpflichtet. Man musste also ständig irgendwo hin zu Besuch reisen. Das war ja auch sehr anstrengend, oder?
Ein ewiges Karussell, hat sie das bezeichnet. Das wie ein, also die Besuche hängen wie ein Kälbergekröse aneinander, so hat sie das genannt. Man muss sich das vorstellen, die kamen wirklich sehr müde, erschöpft, dann irgendwie von Hülshoff da ins Paderbornische an und kaum waren sie da, wurde gleich wieder gepackt und es ging los und dann erstmal zu Onkel Karl oder Fritz und dann auf die Hinnenburg, dann zu Tante Dorli nach Werden, dann vielleicht nochmal ein Abstecher nach Höxter, wieder zurück und schon meldet wieder einer Ansprüche an.
Wie kam sie da überhaupt zum Schreiben?
Wenig. Sie hat ja auch kein großes Werk hinterlassen, also jetzt von quantitativ großes Werk. Die hat sich das immer abringen müssen, teilweise dann auch irgendwo geschrieben, wenn sie dann vor Ort war, aber das war immer ein Kampf.
Und da gibt es ja eine große Parallele zu Ihrem Werk, Frau Bank, weil tatsächlich da ist es ja auch immer dieser Kampf, das Ringen von Martha, sich Zeit abbringen. Sie muss praktisch damit fertig werden, dass sie ein Familienleben hat, die drei Kinder an ihr zerren und versucht zu schreiben an einem Buch, das interessanterweise Anderes Zimmer heißen soll. Anderes Zimmer, also ich dachte sofort, da muss noch eine andere Schriftstellerin Pate gestanden haben für ihr Buch, nämlich Virginia Woolf, die ja forderte ein Zimmer für mich allein, ein Zimmer für sich allein, also ein Zimmer für Frauen, wo sie schreiben können. Und im Grunde geht es ja da auch um die Bedingungen weiblichen Schreibens in ihrem Buch. Und in beiden, das finde ich so interessant, diese Parallele.
Ja, man denkt, es hat sich nach 150 Jahren, sollte sich eigentlich viel getan hat und verändert haben. Es hat sich schon viel getan. Martha muss jetzt nicht mehr darum kämpfen, Schriftstellerin sein zu dürfen, also überhaupt schreiben zu dürfen. Das wird nicht mehr belächelt oder abgetan oder irgendwie als ja, nicht standesgemäß empfunden. Also Frauen dürfen schreiben heute, ja. Aber wie sie dazu kommen, also die Bedingungen sind immer noch schwierig. Aber ich glaube, das ist nicht nur bei schreibenden Frauen, sondern überhaupt bei berufstätigen Frauen, egal was sie machen, ist das schwierig. Also Virginia Woolf hat ja damals gesagt, eine Frau braucht ein Zimmer zum Schreiben und sie braucht Geld. Und das sind genau die Grundbedingungen. Beides hat Martha nicht. Sie hat kein Zimmer für sich selbst, in dem sie schreiben könnte. Sie schreibt immer so irgendwo in irgendeiner Ecke der Wohnung, wo es gerade frei ist und dreckfrei und lärmfrei ist. Da setzt sie sich dann hin und versucht zu schreiben. Und Geld hat sie auch nicht. Ich glaube schon, dass das viel Wahrheit birgt und viele Lebensumstände, viele realistischen Lebensumstände von Schriftstellerinnen oder Künstlerinnen auch heute.
Es sind im Grunde ja auch zwei verschiedene oder sehr gegensätzliche Lebensentwürfe. Also die eine Frau, die Kinder hat, eine Familie hat und die andere, die alleinstehend ist und eben wiederum an einem anderen Konflikt leidet. Sie hatten das vorhin so schön in diesem Zitat ja auch deutlich gemacht, diesen Brief von Johanna, wo sie eben spricht von der Dorfschuldroste, also die sie in der Schule lehren muss, den Kindern nahebringen muss und dann ihrer Doktorarbeit, mit der sie sich auseinandersetzt. In dieser Arbeit, an dieser Recherche, an dieser Doktorarbeit, da entwickelt sie ja zunehmend eine fast schon symbiotische Nähe zur Dichterin. Ist Ihnen das auch so ein bisschen so gegangen beim Schreiben?
Ja, also ich glaube, Johanna hat kein rein wissenschaftliches Interesse an Annette von Droste-Hülshoff. Es ist eine Art, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es eine Art Verliebtheit, eine Art Fixierung. Es ist die ewige, ungestillte Sehnsucht eigentlich. Sie möchte eigentlich diese Promotion auch gar nicht beenden. Also sie weiß gar nicht, was macht sie danach? Wie soll ihr Leben dann ohne Annette von Droste-Hülshoff sein? Sie kann von der Droste nicht lassen.
Sie haben das Wort Sehnsucht genannt. Das ist ja eigentlich auch etwas, was die Droste ihr Leben lang beschäftigt hat, diese unerfüllte Sehnsucht. Ich habe mal diese drei Zeilen aus einem Droste-Gedicht. Freiheit heißt der Seele banges Streben. Fesseln will man uns am eigenen Herde. Unsere Sehnsucht nennt man Wahn und Traum. Eigentlich hat sie doch auch ihr Leben lang darum gekämpft, um einen gewissen Freiraum für sich. Und sie zeigen auch sehr deutlich, finde ich, wie schwierig das war. Also weil sie immer in Zwängen war, der Familie gerecht zu werden. Auch gerade als unverheiratete Frau musste sie ja dann ständig irgendwelche Kinder betreuen oder eben da sein.
Das ist gar nicht so unähnlich, glaube ich, zu der Situation von Schriftstellerinnen heute. Dass jeder glaubt, sein kleines zerbrochenes Töpfchen, mit dem er ankommt, die Schriftstellerin sitzt da ja zu Hause, hat nichts zu tun, ne? Offensichtlich, muss ja irgendwie nicht arbeiten, ist immer erreichbar. Und ich kenne das eben, dass dann Menschen ohne Führerschein ankommen und schnell von mir irgendwo hingefahren werden wollen. Oder dass jemand mir irgendein verletztes Tier aufdrückt, um das ich mich kümmern kann. Also dieses Gefühl, guck mal, es gibt doch viel wichtigere Sachen, die du eigentlich erst machen könntest. Beziehungsweise, du hast doch eigentlich nicht wirklich was zu tun. Also diese merkwürdige Haltung, dass alles andere wichtiger ist als das Schreiben, das ist nach 200 Jahren auch noch nicht so viel anders geworden.
Ich habe noch eine Frage, Frau Duwe. Wir haben ja auch schon viel über die Zeitumstände gesprochen. Was hat Sie speziell an dieser Zeit auch gereizt. Also es war die Zeit nach der Französischen Revolution, es war die Zeit zwischen Romantik und ja, Vormärz 1848. Da ist in diesem Revolutionsjahr ist ja dann Annette von Droste-Hülshoff gestorben. Was hat Sie da gereizt an dieser Zeit, an diesen Zeitumständen, die ja doch sehr verwirrende oder auch unsichere waren? Also wo die etwas im Umbruch war.
Spannenden und Politischen hat mich vor allem die Langsamkeit gereizt. Dass die Leute da wirklich noch Zeit hatten, sich auch mit euer Hoch und Wohlgeboren anzusprechen. Also dass wirklich für alles sich so sehr, sehr viel Zeit genommen wurde und man eben auch monatelang zu Besuch blieb, wenn man sich besuchte, dass man ganz lange Strecken auf sich nahm und dass die Menschen gleichzeitig schon Angst davor hatten, dass jetzt alles so viel schneller wird und dass die nicht ansatzweise ahnen konnten, wie das einmal ausgehen wird mit der Schnelligkeit. Und trotzdem schon ganz verzweifelt sind, wieso werden jetzt so schnelle Tänze gemacht und nicht mehr alle zusammen, diese schönen Menuette, das war doch schön, als wir alle zusammen getanzt haben, jetzt tanzt man nur noch zu zweit, also diese Isolation in der Gesellschaft und dann plötzlich in so einem Walzertempo, was soll das? Und es wird ihnen alles zu viel und viele klinken sich da auch schon aus. Das hat mich gerührt. Und gleichzeitig fand ich es auch sehr, sehr erhellend, weil sie auch in vielen Sachen einfach recht hatten.
Ja, das ist natürlich auch eine große Umwälzung zu der Zeit, die vonstatten geht. Also die Geschwindigkeit wird tatsächlich deutlich schneller. Beförderung, das war zu Beginn des Droste-Lebens eben in der Familienkutsche, dann auf dem Wege eben von A nach B zu kommen. Sie hat das alles miterlebt, das, was im frühen 19. Jahrhundert sich dann eben auch getan hat, industriell. Also sie hat die Rheindampfer auf dem Rhein benutzt und sie hat später die Eisenbahn zwischen Mannheim und Heidelberg befahren. Und also das war eine immense, obwohl die vielleicht, sagen wir mal, 35 Stundenkilometer fuhr. Aber man hat das Gefühl gehabt, dass der Raum verschwindet, dass die Zeit sich komplett verändert, also die Wahrnehmung sich komplett verändert. Und das ist auch ein Kernthema in Drostes Texten, also die Diskrepanz von dem, was war, wie also diese Zeit, die vorher da war, und dem, was zu erwarten ist. Also auch eine Unsicherheit natürlich, die immer wieder da sich Raum greift. Ganz deutlich im Knaben im Moor, diesem Text, der eben ja oft in Schulbüchern auch zu lesen ist. Der Boden, auf dem man sich bewegt, ist einfach komplett unsicher geworden. Der ist gefährlich, auf dem gibt es keinen sicheren Halt mehr. Und das ist die Grundsituation, die eben durch solche auch Veränderungen in allen Bereichen eigentlich, das sind natürlich auch die großen politischen, ja, die topografischen Veränderungen, also oder sagen wir die, ja, die politischen, also Veränderungen, was Europa betrifft, mit den vielen Kriegen, den Veränderungen der Staaten etc., aber eben auch Geschwindigkeit in allen Bereichen. Und der Adel selbst hatte natürlich auch sich das Problem, sich vollkommen neu aufstellen zu müssen, nachdem die Französische Revolution und dann Anfang des 19. Jahrhunderts die entsprechenden historischen Ereignisse stattgefunden hatten. Und das kennzeichnet im Grunde die Bodenschicht der Arbeit, der literarischen Arbeit Annette von Droste-Hülshoffs auch.
Frau Duwe, ich meine, das sind tragische Umstände gewesen, die Sie hier schildern in diesem Sommer. Das war eine historisch sehr einschneidende Zeit und Sie schaffen es trotzdem, dem Ganzen nur einen Ton von Leichtigkeit zu geben und auch etwas Satirisches. Also wir haben es ja eben gehört, es gibt wunderbare Szenen, auch zum Beispiel eine Beschreibung, wie Annette mit ihrer Großmutter zu einer Kur fährt. Das Furchtbare ist, dass ihr immer, sie ist tatsächlich häufiger krank und wenn sie kränklich ist, wird ihr eben verordnet, sie darf weder Klavier spielen, noch schreiben, noch spazieren gehen, also all die Dinge, die sie
auch
gerne...
Auch nicht lesen.
Auch nicht lesen, ja. Ganz furchtbar eigentlich. Ne?
So richtig grausam. Ich finde find das als wirklich grausam, aber das war eben allgemeine Konsens, dass Lesen irgendwie einen zu sehr aufwühlen könnte, besonders wenn es Romane sind. Ne?
Ja, mit solchen Maßnahmen musste sich sozusagen auseinandersetzen. Aber sie hat, und das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, sie hat tatsächlich ihren Weg in der Literatur gefunden und eben auch dieses Ziel erreicht. Also es gibt dann später Gedichte, die das eben sehr reflektiert dann nochmal auch zum Thema machen. Zum Beispiel das bekannte Gedicht Am Turme, das eben mit diesem Motiv des Haares spielt. Also Sie können sich vorstellen, die biedermeierlichen Frisuren, das ist alles ganz streng gezirkelt und da gibt es kein Haar irgendwie frei rumflottieren. Aber die Vision in der Literatur ist, das Haar flattern zu lassen und lassen es flattern im Winde. Und was dieses Gedicht eben, es entwirft solche Imaginationen von Handlungsmacht, von Freiheit. Und dann heißt es ja am Ende, ich darf nur heimlich lösen mein Haar und lassen es flattern im Winde. Also es ist zwar heimlich, ich interpretiere das eben in Bezug auf die Literatur, die dann aber natürlich doch öffentlich wird. Aber eben da kann diese Freiheit dann erlangt werden. Und ansonsten musste dieses Leben natürlich schon in gewisser Weise auch in diesen vorgegebenen Bahnen der Familie, des Standesdenkens sich vollziehen.
Aber da war sie auch unbeirrbar, nicht?
Das finde ich so ganz bewundernswert, weil sie ja nichts zu gewinnen hatte eigentlich damit, dass sie veröffentlicht, weil es ja offenbar schon peinlich gewesen ist, überhaupt zu veröffentlichen als Frau. Das, was Annette da eigentlich immer schreit so in jedem Gedicht wie am Turme oder Fesseln will man uns am Herde, das ist ja immer das Wort ungerecht, ungerecht, was sie niemals aussprechen würde, weil sie sich ja immer in diese Familie auch einfügen will und weil es sich nicht gehört, rumzuschreien oder sich zu beschweren. Aber das, was da immer dahinter klingt, für mich ist immer dieses ungerecht.
Und auch ein ständiger Konflikt. Aber diese Unbeirrbarkeit, ist das auch etwas, Frau Bank und Frau Duwe, was Sie an ihr bewundern?
Das fand ich grandios. Das hat mich von Anfang an fasziniert. Also wirklich gegen alle Widerstände und alle Grenzen der Zeit sich durchzusetzen und sich nicht abbringen zu lassen vom Schreiben. Also schreiben zu müssen und nach dem Schreiben zu drängen, ohne Schreiben nicht sein zu können, sich nicht abhalten zu lassen, das fand ich grandios. Also
und es fehlt eben dieser Aspekt, den ich doch bei mir und auch bei vielen Kollegen immer wieder wahrnehme, dass man sich auch so ein bisschen präsentieren will und zeigen will, was man kann und seinen Platz finden und sich beweisen. Und das spielt alles gar keine Rolle.
Das konnte sie ja auch nicht.
Also erstens war es gar nicht möglich, aber sie sagte, ja, in 100 Jahren möchte ich gelesen werden und jetzt möchte ich es erst machen. Also das hat dadurch sowas reines Uneitles, obwohl die überhaupt nicht uneitel war. Also die ist schon oftmals so ein bisschen, tritt die auch eitel auf. Aber in der Beziehung, der Grund, warum sie schreiben will, ja, das ist halt eine Dichterin, richtig. Mhm.
Herr Grüwatsch, ist das eigentlich dieses Bild, was wir jetzt so von Annette von Droste-Hülshoff gezeichnet haben, als diese unbeirrbare, ja fast schon in ihren Zeitumständen emanzipierte Frau, ist das auch ein Bild, was die Forschung jetzt sieht oder ja, ist die Forschung da noch nicht so weit?
Natürlich, ich glaube, da könnte ich noch mal anknüpfen an den Eingang. Also ich glaube, dass es daran liegt, dass das jetzt heute gesehen wird, dass diese Forschung eben dieses Terrain erarbeitet hat. Also diese Sichtweise auf die Frau hat sich deswegen auch verändert, weil man diese Texte jetzt auch in der Form wahrnehmen kann, durch das, was Forschung dann eben auch präsentiert hat. Auch, dass die Briefe zugänglich gemacht worden sind, eben auch dann für jedermann lesbar, hat das Bild natürlich dann nochmal nuanciert. Das ist natürlich ein Aspekt der Forschung, aber die Forschung hat natürlich noch andere Fragestellungen, also spezifische germanistische, wissenschaftliche Fragestellungen, die natürlich auch ja, sehr differenziert zu betrachten sind. Man sieht aber eins ganz deutlich, dass sie eben, und das korrespondiert mit dem, was gerade gesagt wurde, eben tatsächlich wohl sich im Grunde sträubt, wenn man das mal so rumformulieren kann. Also ihr Werk sträubt sich gegen eine Einordnung in irgendwelche Schubladen. Es ist eben nicht möglich, wir haben schon Vormärz und Romantik ist genannt worden, das sind ja alles Strömungen, die parallel laufen und Biedermeier. Also sie passt nirgendwo rein und das, was natürlich immer versucht wird, aber da müssen Sie vorsichtig sein, also dem sollte man nicht trauen. Sie ist schon eine eigenständige Figur in der Literatur ihrer Zeit und des 19. Jahrhunderts, die ihren ganz spezifisch eigenen Weg gefunden hat.
Ich danke Ihnen. Annette von Droste-Hülshoff hat die Autorinnen Karen Duwe und Zsuzsa Bank für ihre Romane inspiriert. Schlafen wir werden wir später. Von Zsuzsa Bank ist bei S. Fischer erschienen und Fräulein Nettes kurzer Sommer im Galliani Verlag. Beide Autorinnen waren zu Gast im Literaturhaus Berlin. Mit dabei war der Literaturwissenschaftler Jochen Grüwatsch, Leiter der Droste-Forschungsstelle der Literaturkommission von Westfalen. Und ich bin Dorothea Westphal und ich danke Ihnen fürs Kommen, Ihnen dreien und Ihnen im Publikum für Ihr großes Interesse. Und ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke.